Der Evangelist Matthäus erzählt, wie Jesus gekreuzigt wurde. Wir hören das jetzt, übertragen in leichte Sprache, zum Mitdenken, zum Mitfühlen. Und wir singen dazwischen, O Haupt voll Blut und Wunden.
Sie kamen zu dem Platz, den sie Golgatha nannten. Das bedeutet Schädelstätte. Dort gaben sie ihm schlechten Wein zu trinken. Als Jesus das merkte, spuckte er ihn aus.
Sie hängten ihn ans Kreuz und verteilten seine Kleider. Sie losten darum, wer sie bekommen sollte. Sie saßen unter dem Kreuz und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Darauf stand: Das ist Jesus, König der Juden.
Zugleich wurden zwei Räuber gekreuzigt. Ihre Kreuze standen neben Jesus, rechts und links. Alle, die vorbeigingen, lästerten über ihn. Sie schüttelten die Köpfe und sagten: Du willst den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch, steig vom Kreuz herunter.
Auch die hohen Priester machten sich über ihn lustig. Und die großen Gelehrten und wichtigen Männer spotteten. Er hat so vielen anderen geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Der soll der König von Israel sein? Er soll vom Kreuz herabsteigen. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Soll Gott ihm doch helfen, wenn er will? Immerhin hat er doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. So demütigten ihn sogar die Räuber neben ihm. Mitten am Tag wurde es im ganzen Land dunkel. Bis Jesus schrie: Eli, Eli, lama absatami. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum lässt du mich allein? Das hörten alle, die dort waren.
Einige sagten: Jesus ruft Elia, das war ein Prophet. Und einer lief los, er holte einen Schwamm und gab ihm Essig zu trinken. Aber die anderen sagten: Lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihm zu helfen.
Jesus schrie ein letztes Mal, dann starb er.
Da riss der Vorhang im Tempel in der Mitte durch und die Erde bebte, Felsen brachen entzwei.
Der Hauptmann und die Wachleute sahen das alles. Sie erschraken und sagten, das war wirklich Gottes Sohn.
Liebe Gemeinde, Karfreitag ist eigentlich der höchste evangelische Feiertag und gleichzeitig auch der schwierigste. Und nicht nur Frank Pieper geht es so, dass viele sich fragen, wie soll ich das alles verstehen? Und es ist bedrückend, von den schrecklichen Ereignissen aus den Evangelien zu hören, als ob wir nicht schon genug schlechte Nachrichten hätten. Und es kommt noch was anderes dazu, diese Betonung, das ist alles für mich geschehen. Also für mich ist das unangenehm. So eigentlich möchte ich sagen, das war doch nicht nötig. Kann Gott mich nicht einfach so lieben? Warum diese ganze Opfergeschichte? Es gibt tatsächlich auch wenig moderne Lieder zum Karfreitag. Leiden ist auch sonst nicht mehr so angesagt, glaube ich. Das zieht runter, wir wollen lieber den König loben und den Sieger feiern und so weiter. Das Nachdenken über den Gekreuzigten erscheint also nicht nur schwierig, sondern irgendwie auch unmodern. Eigentlich ist das nichts Neues. Das Christentum ist die einzige Religion und Philosophie, deren Held ein totaler Loser ist. Das Wort vom Kreuz, wie Paulus das nennt, war schon immer eine Herausforderung, eine Torheit für die einen, ein Ärgernis für die anderen. Das heißt aber nicht, dass man nicht wenigstens versuchen sollte, das Wesentliche davon zu verstehen. Denn Paulus hat immer die Rede von Christus, dem Gekreuzigten, in den Mittelpunkt seiner Verkündigung gestellt. Er sagt und schreibt, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Christus, den Gekreuzigten. Es muss also etwas sehr Zentrales an dieser Botschaft vom Kreuz sein. Ich will zwei Versuche unternehmen heute in zwei kurzen Predigtteilen, so wie ich Karfreitag verstehe oder versuche zu verstehen. Der erste Gedanke, das Leiden und Sterben Jesu, wird im Rückblick erzählt und gedeutet. Im Moment der Verhaftung, der Folter, des Sterbens Jesu haben seine Jünger überhaupt nichts verstanden. Wenn wir nichts verstehen, sind wir also in guter Gesellschaft. Sie sind damals geflohen, vor allem die Männer. Da sind die neutestamentlichen Zeugen sehr ehrlich. Die Frauen haben es immerhin noch bis unters Kreuz geschafft und wurden dann ja auch am Ostermorgen die ersten Zeugen der Auferstehung. Frauen kommen immer besser weg in der Bibel als die Männer. Die Passionsgeschichte ist also auf der ganzen Linie ein Armutszeugnis für die Jünger Jesu. Und erst nach der Begegnung mit dem Auferstandenen begreifen sie etwas, was das Ganze vielleicht zu bedeuten hatte. Erst Ostern geht ihnen auf, dass das Kreuz kein Betriebsunfall war in Gottes Plan, keine menschliche Tragödie allein oder ähnliches. Das bedeutet, auch wir feiern heute erst Karfreitag, aber wir wissen um Ostern und das kann uns natürlich helfen. Ostern sagt uns, Gott hat Jesus nicht im Stich gelassen. Er hat ihn auferweckt und erhöht zu seiner Rechten. Damit hat Gott sozusagen im Nachhinein diesen unverständlichen Weg ans Kreuz bestätigt. Und damit wird alles andere, was Jesus gesagt hat, natürlich auch bestätigt. Aber das zu begreifen, ist nicht einfach. Der römische, heidnische Hauptmann war der einzige, so berichtet das Neue Testament, der unter dem Kreuz schon ahnte, dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Karfreitag aber ist Gott total brutal abwesend. Menschen zeigen sich so, wie sie nun mal sind. Jesu Freunde schlafen ein, wo sie wachen sollten. Sie machen große Treueversprechen, die sie nicht halten können. Sie liefern den Freund, den Feinden aus und sie verstehen nichts. Und Jesu Feinde treiben Spott mit ihm, foltern ihn, bringen ihn um. Karfreitag hält uns Menschen damit den Spiegel vor. Ihr seid keine Siegertypen, noch nicht einmal verlässliche Freunde. Die Abgründe menschlicher Existenz werden deutlich. Und Jesus selbst, auch er wirkt nicht gerade souverän. Im Ringen Jesu in Gethsemane sehen wir, welch eine große Herausforderung er selbst auch gesehen hat. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Ruf nach dem fernen Gott am Kreuz ist der Moment, in dem Jesus sich loslässt. Er kann sich nicht mehr an Gott festhalten. Gott ist weg. Er schreit nach Gott. Und er weiß nicht, ob der wirklich da ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist darauf angewiesen, dass Gott ihn auffängt, ihn wieder herausholt aus den Tiefen des Todes. Er hat es getan, das wissen wir. Wir feiern Ostern, aber Karfreitag konnte er es nur vermuten, glauben. Karfreitag können wir nachvollziehen, wie schrecklich es ist, wenn unser Vertrauen auf Gott zu Ende ist. Wenn wir ins Bodenlose fallen und nicht wissen können, ob Gott uns wirklich auffängt. Wir wissen es wirklich nicht. Wir müssen uns da auch nichts vormachen. Wir müssen selbst, wenn wir sterben, keine Glaubenshelden sein. Wir hören, wie es mit Jesus war. Als er am Ende war, stürzte er ins Bodenlose. Und doch war Gott da und zeigte seine unendliche Macht in der Auferstehung Jesu. Und damit wird dieser so lapidar klingende fromme Spruch sehr tief. Du kannst fallen, aber du kannst nie tiefer fallen, als in die Hand Gottes. Das also ist das Wort vom Kreuz. Nicht du hältst an Gott fest, sondern Gott hält dich fest. Auch dann, wenn da nichts mehr ist, was du glauben kannst. Glaube ist keine Leistung besonders tapferer und gefestigter Menschen. Glaube ist die immer wieder überraschende Erfahrung der unvorstellbaren Möglichkeiten Gottes. Karfreitag ist die Erfahrung des Fallens und doch Aufgefangenwerdens. Karfreitag zeigt die Abgründe menschlicher Existenz und gleichzeitig die unfassbaren Möglichkeiten Gottes. Darum wenden wir uns an den Gekreuzigten. Du bist uns nah, wenn wir verzweifeln, wenn wir vor Angst nicht mehr weiter wissen, wenn wir sterben. Christe, du Lamm Gottes, erbarm dich unser. Wir singen das.
Worte aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 53. Wer glaubt, was wir gehört haben? Und wer kann verstehen, wie sich Gottes Macht zeigt? Es begann ganz klein, wie ein zarter Keim aus einem vertrockneten Boden. Wir sahen einen Menschen, aber wir fanden ihn hässlich.
Alle wehrten ihn ab. Er hatte große Schmerzen und war sehr krank. Er war so abstoßend. Wir mussten die Augen schließen. Wir haben ihn ganz und gar abgelehnt.
Tatsächlich aber ertrug er unsere Krankheit. In Wahrheit belastete er sich mit unseren Schmerzen. Aber wir glaubten, Gott hat ihn so furchtbar bestraft. Dabei hat ihn unsere Schuld verwundet und unsere Bosheit hat ihn so verletzt.
Ihn hat die Strafe getroffen.
Wir sind davongekommen.
Er hat die Wunden.
Wir werden geheilt.
Wir waren orientierungslos wie die Schafe. Jeder kümmerte sich nur um sich selbst.
Gott lenkte unsere Schuld von uns weg. So traf sie ihn.
Als er gequält wurde, ließ er es sich gefallen. Er verhielt sich wie ein Lamm auf dem Weg zum Schlachter. Er war still, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. Wer kann sein Schicksal verstehen?
Aus dem Leben wurde er gerissen. Er wurde für die Verbrechen von uns Menschen bestraft. Man hat ihn mit Schurken und Bösewichten beerdigt, obwohl Gewalt und Lüge ihm fremd waren. So wollte Gott es haben. Mit seinem Leben bezahlt er die Schuld der anderen.
Deshalb wird er eine große Zukunft haben. Gottes Plan wird durch ihn gelingen. Er hat sich so gequält. Dadurch kommen zahllose Menschen in Ordnung.
Wir antworten auf diese prophetischen Worte von Jesaja und wir tun das mit einem Lied, das von Jesus Christus spricht. Fürwahr, er trug unsere Krankheit.
Für wahr, er trug unsere Krankheit. Wie ist das mit der anderen Botschaft von Karfreitag, Jesu stellvertretendem Leiden und Sterben am Kreuz? Ein zweiter Versuch, sich diesem besonderen Feiertag zu nähern. Fest steht, Jesus Sterben ist kein Menschenopfer für einen Gott, der besänftigt werden muss. Menschenopfer waren in Israel schon immer verboten, auch im Alten Testament, im Unterschied zu vielen Völkern der Welt damals. Was uns allerdings auf den ersten Blick fremd erscheint, ist, dass es in der biblischen Überlieferung überhaupt so etwas wie ein stellvertretendes Sühnopfer gibt. Zur Zeit des Tempels bestand es darin, dass Tiere stellvertretend für die Schuld der Menschen geopfert werden durften. Damit der Mensch frei ist, durfte er statt seiner ein Lamm oder ein anderes Tier opfern. So etwas empfinden manche heute als primitiv, vielleicht sogar empörend. Ein Fall für den Tierschutz, als ob bei uns keine Tiere geschlachtet werden würden. Und sind diese stellvertretenden Opfergedanken tatsächlich heute noch nachvollziehbar? Ich glaube ja. Da werden in der Politik immer wieder Leute zum Sündenbock gemacht und in die Wüste geschickt, stellvertretend für eigene Fehler als Bauernopfer. Jemand wird zum Sündenbock gemacht. Aber auch im Blick auf die eigene Biografie kennen wir das. Jemand muss doch schuld sein an all dem, was mir schwerfällt. Wenn meine Eltern nicht so streng gewesen wären, mein Partner mich besser verstanden hätte, meine Kinder nicht so aufsässig gewesen wären, mein Lehrer, mein Chef, irgendjemand muss doch schuld daran sein. Nur ich möglichst nicht. Vielleicht ist es sogar Gott selbst oder das Schicksal. Ursachen für das eigene Scheitern bei anderen zu suchen, ist zutiefst menschlich. Auch von der eigenen Schuld abzulenken, indem man einen anderen ganz schlecht aussehen lässt, ihm die Schuld in die Schuhe schiebt, das lernen Kinder schon im Kindergarten. Einem anderen die Schuld zu übertragen und ihn dann in die Wüste zu schicken, das kennen wir auch heute. Menschen sind so. Und waren auch schon zur alttestamentlichen Zeit so, nur dass es damals Regeln dafür gab. Im alten Israel gab es neben dem Opferritual im Tempel eine weitere religiöse Tradition, den sogenannten Azazelbock. Einem unschuldigen Ziegenbock wurde in einem Gottesdienst ganz offiziell die Schuld des Volkes übertragen, geradezu auf die Hörner gestemmt. Und dann wurde er zu dem fürchterlichen Wüstendämon Azazel geschickt, mit der ganzen Last der Schuld des Volkes. Dahinter steht ja auch der Gedanke, Schuld ist immer real, ist immer etwas, was wirklich erfahrbar ist, nicht nur irgend so ein Gefühl, was jemand uns einredet. Sie ist wie eine Giftwolke, die über den Menschen ist, die das Atmen schwer macht, wie eine Mauer, die Menschen trennt, ist immer etwas Erkennbares. Und der Sündenbock, der trägt sie zum Teufel. Im Alten Testament wurde deshalb dieser Sündenbock als gnädige Einsetzung Gottes verstanden und gefeiert. Ich merke, dass ich in einer anderen Kultur aufgewachsen ist, aber eigentlich finde ich auch lieber einen Bock opfern als einen Menschen. Das beschreibt auch Jesaja in dieser Hymne vom Gottesknecht. Wir glaubten, Gott bestraft ihn so furchtbar. Dabei hat ihn unsere Schuld verwundet und unsere Bosheit hat ihn so verletzt. Aber wichtig, Gott braucht dieses Opfer nicht. Die Propheten machen das sehr deutlich. Diese Riten sind für die Menschen da, damit sie sehen und erleben, wie dieses stellvertretende Opfer sie befreit. Es ist eine Art, psychologisch-pädagogische Hilfe, die dem Volk Erlösung von Schuld vor Augen führen soll. Uns fehlt das heute, sowas Sichtbares, Handgreifliches. Vielleicht machen wir darum allzu gern andere Menschen zum Sündenbock. Jemand muss ja schuld sein an dem allen, denn wir können unsere Schuld nicht selber tragen. Das Wort vom Kreuz ist die Einladung, nicht andere Menschen zum Sündenbock zu machen. Im 2. Korintherbrief heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Hier wird nicht gesagt, dass der Mensch Jesus den ungnädigen Gott durch sein Opfer versöhnen musste, sondern dass Gott in der Gestalt seines Sohnes die ihm feindlich eingestellte Welt versöhnt hat, damit auch Versöhnung unter den Menschen möglich ist. Nicht Gott musste sich ändern, sondern die Menschen. Das Geheimnis des Kreuzes ist, dass Gott die Konsequenzen der menschlichen Entfremdung auf sich nimmt, stellvertretend für die Menschen. Das ist etwas, was sehr schwer eingeht. Aber die Lebenshingabe Jesu bis ans Kreuz wird als Ausdruck der voraussetzungslosen und vorausgehenden Liebe Gottes zu den Menschen erkannt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das haben wir gehört. Das also ist das Wort vom Kreuz. Nach Gottes überraschender Weisheit ist das, was den Jüngern damals und manchmal auch uns heute völlig unverständlich erscheint, das Leiden und Sterben Jesu eines unschuldigen Menschen, die große Befreiung und die Chance zum Neuanfang. Was Karfreitag noch unbegreiflich scheint, wird Ostern dann klar. Gott hat sich dazu bekannt. Genau so hat Gott die Welt erlöst. Genau so haben wir die Liebe Gottes erfahren. Was können wir anders tun, als uns darauf zu verlassen und zu sagen, zum Glück, Gott sei Dank, ist das, was uns trennt von Gott und von Menschen in die Wüste, in den Tod geschickt worden, dort am Kreuz. Ich stehe hier und staune über diese Liebe Gottes.